Heute zu Gast der deutsche Zehnkämpfer Andreas Bechmann.
Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Markus spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arndt.
Hi Leute, Marco hier mit der nächsten Ausgabe vom Performance Podcast. Ich sitze heute im Clark Office in Frankfurt und habe Besuch. Da ganz viele Clark-Kollegen gerade im Homeoffice arbeiten, haben wir auch ausreichend Platz und können ganz viel Sicherheitsabstand halten. Mir gegenüber sitzt jetzt der Andreas Bechmann. Mit 21 Jahren ist er der bislang jüngste Gast im Performance Podcast, dafür aber auch der sportlichste. Obwohl erst Anfang 20 ist er seit über 10 Jahren aktiver Leichtathlet. Seine Leidenschaft: Zehnkampf. Und das macht er richtig gut. Er ist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und bereitet sich aktuell auf die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio vor, wenn sie denn stattfinden. Und die Chance auf eine Teilnahme ist alles andere als schlecht. Denn seine persönliche Bestleistung liegt bei 8.132 Punkten. Um das mal einordnen zu können, bei der WM 2019 hätte das für eine Top-10-Platzierung gereicht. Andi bereitet sich hier in Frankfurt auf die Olympischen Spiele vor. Als Athlet von Eintracht Frankfurt trägt er selbstverständlich, so sein O-Ton, den Adler auf der Brust. Es gibt aber nicht nur Sport in Andis Leben. Er studiert auch in Vollzeit General Management in Bad Homburg. Und da er schon mit 17 Jahren sein Abi gemacht hat, ist er mit seinem Bachelor bereits ziemlich weit. Ein Top-Performer durch und durch halt. Was mich als Clark-Gründer besonders neugierig gemacht hat: im Rahmen des Studiums hat Andi ein mehrmonatiges Beratungsprojekt beim Versicherer gemacht. Und jetzt? Jetzt gründet er neben Leistungssport und Studium auch noch ein Startup mit zwei Kommilitonen. Dort wollen sie ein BI-Tool für Versicherer bauen. Sehr spannend. So, jetzt reicht's aber. Habe ich dich zu viel gelobt oder passt das grob?
Ja, also ich sag mal, Eigenlob ist immer, also man hört sich immer sehr gerne an, aber ja, also ich finde es immer schön, dass es alles facettenreich ist, das ist das Spannende, und Alter ist, das sagt man auch gerne, ne, nur eine Zahl, und dementsprechend, ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Ja, dann Andi, nochmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Verrate uns doch mal zu Anfang, wann ein Zehnkampfprofi und Vollzeitstudent eigentlich morgens aufsteht.
Ja, ich glaube so, dass das klassische Sportler-Klischee ist, dass man lang ausschlafen kann, irgendwann dann nachmittags aufwacht und am besten noch eine lange Nacht gehabt hat und dann irgendwie mal 2 Stunden zum Training sich schleppt und ja, dann am Wochenende dann doch mal irgendwie für sein Geld arbeiten muss. Ich habe mittlerweile meine Routine umgestellt. Ich stehe immer so zwischen 6 und 6.30 Uhr auf morgens.
Und das immer, egal ob du einen Wochentag hast oder ob du Wochenende hast.
Also ich denke, Routine im Schlaf ist extrem wichtig. Das Thema Schlaf ist sowieso eins, wo ich mich persönlich für begeistern kann. Und ich glaube, auch viele andere Top-Performer sagen, das ist extrem wichtig, nicht nur im Sport. Der Schlaf und auch Ruhephasen vor allem, da der Schlaf halt vorneweg, sind die Zeiten, wo wir uns wieder erholen, wo wir dann wieder den Kopf und den Körper regenerieren lassen können. Und um dann, wenn wir wach sind, fit sind, top performen zu können. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, denke ich, da eine Routine zu haben und diese ganze Thema Schlaf, Schlafhygiene doch auch zu betreiben.
Du, wir kommen ganz am Ende des Podcasts nochmal auf das Einschlafverhalten. Aber lass uns doch nochmal jetzt, du sagst, zwischen 6 und 6.30 stehst du auf. Was machst du denn die erste halbe Stunde nach dem Aufstehen?
Ach, das ist tatsächlich immer unterschiedlich. Also oft versuche ich erstmal ein bisschen, ja, den Tag auf mich wirken zu lassen, so ein bisschen weg vom Handy. Der Hund freut sich immer, wenn wir dann früh morgens, der guckt mich manchmal doch ein bisschen komisch an um die Uhrzeit, aber dann doch rausgehen kann. Also so ein Hund ist schon schön, um eine Routine zu kriegen, und versuche da so ein bisschen ruhig und entspannt in den Morgen zu gehen, weg vom Kaffee, weg vom Handy, und einfach mal ja so in den Tag ruhig starten zu können.
Denkst du in der ersten halben Stunde schon an Sport?
Ich glaube, das Problem ist, man denkt ja ganz, ganz, ganz viel dran, an Sport, an alles, was so am Tag ansteht. Also mir persönlich fällt es extrem schwer, doch dann komplett abzuschalten. Ich glaube, gerade das ist aber die Kunst, dass man es hinbekommt, nicht zu sehr auch an den Tag zu denken, an das, was jetzt ansteht, die E-Mails zu checken oder aufs Handy zu gucken, sondern einfach mal zu versuchen, ja, sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich selbst irgendwie ja zu freuen, dass der Tag jetzt beginnt.
Also du machst dir morgens noch keinen Druck und denkst, ich habe jetzt diesen Monsterplan vor mir, sondern du steigst erstmal ganz entspannt in den Tag ein.
Also man sagt es immer so schön, man versucht sein Bestes, denke ich. Es klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Wenn jetzt gerade Wettkampfsaison ist, wenn es Richtung der wichtigen unserer Zehnkämpfe geht zum Beispiel oder Prüfungen anstehen oder irgendwelche wichtigen Deadlines getroffen werden müssen, dann ist es vielleicht doch nur eine 20 Minuten, die man sich ausruht, statt eine halbe Stunde morgens. Aber ja, also man ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es versucht und da sich nicht künstlich noch den Stress macht.
Was gab's denn heute bei dir zum Frühstück?
Oh, mittlerweile frühstücke ich auch da regelmäßig immer das Gleiche. Eine große Schüssel mit Haferflocken, wirklich eine ganz große, also so eine Packung, ist schnell aufgebraucht. Und dazu zwei Brote, Vollkornbrote mit Frischkäse. Das ist jeden Morgen mein Frühstück. Damit komme ich gut zurecht erstmal. Ist auch wichtiger als Sportler, dass man das vorplant, jetzt aufs Training anpasst, dass man nicht zu nah am Training was isst. Schwer ist jeder, der schon mal laufen war, direkt nachdem er was Schweres gegessen hat, weiß, dass das keine gute Idee ist und das ist im Zehnkampftraining nicht anders.
Ja, ich brauche einen Leistungssportler, der bestimmt nicht fragen, ob er einen Ernährungsplan hat, den hast du ganz sicher. Was steht denn bei dir da so drauf? Du hast schon Haferflocken erwähnt, schon ein bisschen was zum Frühstück gesagt. Was bestimmt diesen Plan?
Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin jemand, der sehr gerne auch gute Sachen und auch ungesunde Sachen isst. Also ich denke, man darf sich einfach nicht zu sehr einschränken. Das heißt, gesund essen ist super, super einfach. Man versucht Fastfood und alles, was so ist, wegzulassen und viel buntes Gemüse und viel gesunde Sachen dazuzunehmen. Ich denke, damit ist schon ganz viel getan. Und dann kann man sich auch mal was Süßes zwischendrin gönnen oder abends. Das ist, denke ich, gar kein Problem. Man darf sich nicht zu sehr einschränken, denke ich. Das ist auch was vom Mindset her. Man muss sich wohlfühlen. Man geht tagsüber so oft aus seiner Komfortzone idealerweise raus. Da darf man diese kurzen Momente sich, glaube ich, auch mal gönnen.
Ich nehme aber an, Alkohol spielt keine Rolle.
Das ist als Sportler immer ein gefährliches Thema. Ich habe selbst dem Alkohol mittlerweile entsagt. Ich habe im September Geburtstag, das passt sehr gut. Ich gehe eigentlich sehr gerne jedes Jahr aufs Oktoberfest. Mein Herz blutet auch schwer, dass es letztes Jahr und wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht gehen und gehen wird. Trotzdem, wie gesagt, es gibt Zeiten, da muss man sich darauf konzentrieren. Alkohol, ich glaube auch in Maßen, ist nichts, was irgendjemanden schwer schädigt. Aber als Sportler ist es doch extrem schädigend und dementsprechend in der Saison jetzt zwischen Oktober und August gar kein, wirklich null und je weiter man wegkommt von dem Tag, wo man dann doch wieder aufgehört hat, desto besser und desto einfacher funktioniert es. Man kommt ja wieder in die Routine rein.
Wie viel Liter trinkst du dann am Tag?
Also auch das ist sowas zu wenig, wenn du meinen Arzt fragst. Ich versuche schon auf 3 Liter zu kommen, 2 bis 3 Liter. Ich meine, man trinkt ja dann doch mal einen Kaffee zwischendrin oder einen Saft oder sonst was. Wenn man dann doch am Ende des Tages 2, 3 Flaschen dann verbraucht hat, ist das schon wichtig. Aber Trinken ist extrem wichtig, genauso wie vor allem, aber was man trinkt, denke ich. Und dann ergibt sich das Ganze von selbst.
Ja, ihr könnt das alle nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist. Auf dem Tisch haben wir Wasser stehen. Den ersten halben Liter haben wir jetzt, glaube ich, schon jeder hinter uns. Also da unterstützen wir natürlich auch deinen Ernährungsplan mit Kräften. Andi, du bringst Spitzenleistungen in mehreren Lebensbereichen. Das hatten wir schon gehört. Woche für Woche, Monat für Monat. Nimm uns doch mal in eine typische Woche mit. Da nehmen wir uns jetzt mal ein paar Minuten Zeit für, dass wir mal dein Zeitmanagement kennenlernen. Wie sieht denn eine typische Woche von Montag bis Sonntag für dich aus?
Ja, also das ist eine spannende Frage. Eine typische Woche gibt's eigentlich nicht. Die hast du es ist auch was Schönes. Ich glaube, du als Gründer wirst mir da bestimmt zustimmen können, dass das eigentlich das Spannende ist, dass man so viele verschiedene Dinge hat und so viele Bereiche hat, dass man nicht da in eine absolute Routine verfallen muss und sich auch irgendwo hinquälen muss, sondern sich immer wieder neu einstellen kann, neu einstellen muss und man sich dann freut. Also bei mir ist es unterteilt in verschiedene Bereiche, vor allem der Sport, der vorne wegkommt, ist relativ simpel. Das sind eigentlich jeden Tag um die 4 Stunden Training, immer zur selben Uhrzeit.
Da mal eine Zwischenfrage, hat der Sport immer Vorfahrt bei deiner Planung?
Also ich muss schon sagen, ja. Also man darf eigentlich keine Abstriche machen. Das ist auch eine Verantwortung, die ich habe. Ich trainiere mit einer Gruppe zusammen, wo wir uns gegenseitig befeuern. Die Verantwortung hat man da auch vor den anderen, auch vom Trainer. Dementsprechend ja. Wenn man, das ist alles eine Frage der Priorisierung und dementsprechend bei mir steht der Sport ganz oben. Auch wenn mehrere Herzen in meiner Brust schlagen, aber der hat da doch Vorrang.
Ja, wann ist gerade angefangen? Am Montag.
Genau.
Ein typischer Einstieg in die Woche bei dir aus.
Ein typischer Montag, ja. Wie gesagt, 10 Uhr, es geht bei uns meistens das Training los. Das heißt, zwischen 6 und 10 Uhr ist mal ein bisschen Zeit, um so in die Woche zu starten, ein bisschen was abzuarbeiten. Ich lese sehr gerne morgens, wenn alles noch schläft, wenn es noch dunkel ist. Das ist zum Beispiel ein Weg, um sehr entspannt in den Tag zu kommen. Da versuche ich schon eine halbe Stunde, Stunde morgens dann zu lesen. Ob es dann Bücher sind oder Magazine oder Blogartikel oder Zeitschriften, das ist dann doch immer eine sehr spontane Entscheidung. Man hat ja meistens doch, also mir geht es zumindest so, viel, viel mehr auf der Leseliste zu stehen als Zeit, die man dann doch hat und muss auch da priorisieren. Dann zwischen 8 und 10 fange ich dann meistens an, ein bisschen was für unser Projekt zu machen, guck, was so ansteht, welche E-Mails man zu beantworten hat. Also dieser ganz klassische administrative Kram, den man machen muss, dann zwischen 10 und 2 ist dann das Training, Physiotherapie, was noch dazu kommt oder irgendwelche Termine, die dann noch anstehen, was dann kommen. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Phase danach, so zwischen 2 und 3, 2 und 4, nehme ich mir bewusst eine Pause raus und ob es ein Mittagsschlaf ist manchmal oder einfach ruhen, auch wieder lesen oder einfach mal den Kopf freikriegen. Nach dem Sport merke ich wirklich, ich habe den Fehler früher gemacht, dass ich dann sofort weitergemacht habe und körperlich wie geistig einfach nicht mehr top performen konnte. Das geht über eine Zeit. Ich glaube, wenn man auch mal Deadlines treffen muss oder so, dann kann man das mal eine Woche, nur zwei oder drei machen. Aber langfristig schadet das doch extrem und beim Sport merkst du das halt direkt. Wenn man nicht fit ist im Kopf, das dauert manchmal ein bisschen länger, aber im Sport kriegst du sofort wieder gespiegelt, ich konnte heute nur 5 Kilo weniger irgendwie auf der Bank drücken oder die Kugel fliegt nicht so weit oder es fühlt sich alles ein bisschen schlechter an. Da wird man schnell sensibilisiert und der Rest des Tages dann wird verwendet für das, was halt so ansteht. Bis dann irgendwann die Sonne untergeht und man dann doch merkt, dass man viel zu viel eigentlich gemacht hat wieder an so einem Tag.
Ja, du hast ja nicht nur den Sport, der ein Zehnkampf ist, und im Grunde genommen ist ja auch kein Zehnkampf, sondern du hast schon gesagt, du hast Physio noch nebenher, du hast den Kraftraum nebenher, also weitaus mehr als ein Zehnkampf. Das heißt, du unterteilst dir deine Woche dann auch wahrscheinlich in den verschiedenen Sportarten, oder? Dass du dann dort auch Schwerpunkte setzt.
Das ist eigentlich das Schöne am Zehnkampf, dass du keinen Tag doppelt hast in der Woche. Das heißt, es ist sehr schön abwechslungsreich. Es ist auch die Herausforderung, weil ein Kugelstoß wenig mit einem Stabhochsprung zum Beispiel zu tun hat. Dementsprechend eigentlich die Spezialisten, die sowas machen, auch absolut atypisch aussehen. Aber als Zehnkämpfer versucht man so ein bisschen den Spagat zu kriegen. Und dementsprechend, ja, ich bin froh, dass ich einen Trainer habe, der wirklich super die Woche für uns plant. Das ist auch immer wieder ein gemeinsamer Prozess, den man sich anschaut. Und dann, montags ist zum Beispiel Hürde- und Hochsprungtag. Das ist so ein bisschen, hat sich eingeschliffen. Und dann gegen Ende der Woche guckt man dann doch eher mal, wie fühlt man sich, was steht so an, was könnte man noch machen. Auch da versuchen wir sehr, sehr agil ranzugehen. Mhm.
Wie sieht denn das Thema Studium dann bei dir aus? Das Studium muss dann immer erstmal Rücksicht nehmen wahrscheinlich auf den Sport.
Also ich bin froh, dass ich jetzt fast fertig bin, dass ich jetzt mit meinen Fachmodulen durch bin und eigentlich nur noch ein Praktikum und die Bachelorarbeit habe. Das macht es mir natürlich sehr einfach, weil die Arbeit kann ich selbst legen. Da bin ich dann nicht auf feste Zeiten angewiesen. Ich hatte wirklich Glück, dass die Hochschule da Rücksicht genommen hat und mir geholfen hat, das alles unter einen Hut zu bringen, weil Leistungssport und Vollzeitstudium ist dann doch ein extremer Spagat und irgendwas leidet dann doch drunter und aus dem Sport bringt man dann doch den Anspruch mit, überall das Beste zu geben und dann war man halt doch, wenn es mal eine schlechtere Note war, doch unzufrieden, auch wenn es sehr erklärbar ist. Und dementsprechend muss man dann irgendwo gucken, wie mache ich Abstriche, wie bringe ich das unter einen Hut. Und ja, das geht dann schon auch wieder schwer über Priorisieren und lange, lange Tage und frühe Morgende, aber irgendwie geht es dann schon.
Klasse. Ich kann mir bei dir gar nicht vorstellen, dass samstags und sonntags Wochenende ist.
Samstag ist bei uns ein ganz normaler Trainingstag. Der ist drin, wie das macht keinen Unterschied. Sonntag ist Ruhetag, da erholen wir uns auch. Jeden Tag in der Woche trainieren, das macht einfach keinen Sinn. Ich denke, das kommt auch wieder zu dem Thema bewusst und aktiv Pausen mit einbauen und dem Körper die Zeit zum Erholen geben. Tendenziell wird es am Wochenende ein bisschen weniger. Es staut sich oft am Ende der Woche viel an, was dann doch liegen bleibt. Und dann muss man sich die Zeit nehmen, manchmal das aufzuarbeiten oder zu schauen, wie kriege ich das Ganze wieder aufgebaut und was kann ich noch machen. Meistens versuche ich trotzdem das Ganze für Selbststudium, für Dinge, die einem Spaß machen, zu nehmen, irgendwie für doch mal Freizeit oder toi toi toi, im Moment kann man nicht viel machen. Das heißt, die Alternativen sind doch sehr begrenzt. Und ob es dann, wie gesagt, was lesen ist oder irgendwas aufarbeiten oder so weiter. Also so ein bisschen dann in den Montag. Ich versuche immer eine Woche abzuschließen. Das heißt, nicht in den Montag zu gehen und schon so ein kleines Päckchen mitzutragen aus der letzten Woche, sondern da so einen sauberen Abschluss zu finden. Weil ich absolut nicht leiden kann, wenn man dann Dinge vor sich herschiebt und dann irgendwie doch die mit einem hängen. Ich denke, es ist wichtig, dass man dann wirklich auch mit einem freien Kopf und diese Zeit nutzt, um dann die Woche wieder aktiv angehen zu können.
Ja, um das erfolgreich zu managen, da braucht man natürlich ganz besondere Fähigkeiten für. Und du sagst über dich selbst, das habe ich mal gelesen, dass bedingungsloser Ehrgeiz und Durchhaltevermögen zu deinen großen Stärken zählen. Und das nicht nur im Sport, sondern auch im Wirtschaftsleben. Und wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass das deine Stärken sind und dass du da besser bist als andere Menschen?
Ich glaube, das sind Fähigkeiten, das sind Charakteristika, die viele Sportler mitbringen. Manche kriegen das bewusst mit, manche müssen sich erarbeiten. Ich denke, es gibt da, man unterscheidet im Sport immer zwischen Talent und Arbeit letztendlich. Wenn jemand ganz oben ankommen will, muss er beides haben. Nichtsdestotrotz ist das dieser Faktor Arbeit, der dann doch viel da drin steckt, wo man sagt, irgendwann komme ich mit Talent nicht mehr weiter. Ich meine, jeder von uns hat Fähigkeiten, die er einfach gut kann, und das ist auch schön so, aber um dann in die absolute Spitze zu kommen. Und das ist einfach, was Sport dir beibringt. Sport bringt dir bei, es gibt immer irgendeinen in der Stadt, im Land und dann auf der ganzen Welt, der besser ist als du. Und wenn du wirklich schaffen willst, da irgendwo der Beste zu werden in der Welt, dann musst du da ja dein ganzes Leben drauf setzen, dann musst du da voll konzentriert sein. Und ja, wie gesagt, dieser Ehrgeiz, das ist dieser Antrieb, dieser intrinsische Antrieb, der einfach einen sagt, ich stehe jetzt morgen auf, ich freue mich, und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich jetzt das Ganze weitermache.
Hast du denn dann schon mit 10 Jahren gemerkt, dass du ein besseres Durchhaltevermögen hast als deine Mitmenschen?
Ich glaube, das wäre sehr vermessen zu sagen, dass ich als 10-Jähriger mir so Gedanken gemacht habe. Ich war immer ein sehr, sehr emotionaler Mensch auch, was das Thema angeht. Ich glaube, das kam oft auch raus, toi, toi, toi. Ich hab tolle Eltern, die mich da unterstützt haben und immer noch unterstützen, und einem das dann beibringen, in richtige Bahnen zu lenken. Ich denke, Ehrgeiz kann in beide Richtungen schwenken, wenn man zu viel hat. So ein Über-Ehrgeiz kann dann doch auch nicht immer positiv sein, genauso wie wenn man zu wenig hat und dann zu wenig Ambitionen hegt. Wie immer, die Mischung machst, da muss man irgendwie die Balance finden.
Du hast gerade deine Eltern erwähnt, die sind ja auch beide Sportler. Und gibt es noch andere Personen, die dich auf deinem Weg insbesondere geprägt haben, so im Alter von 10, 15 bis 20?
Also wie gesagt, meine Eltern nenne ich da ganz, ganz, ganz vorne, die für mich schon immer Vorbilder waren, nicht nur sportlicher Hinsicht, sondern vor allem menschlich. Mein Jugendtrainer, den ich hatte, Daniel Limburger, der hat mich wirklich geprägt in der Zeit. Der hat mich 10 Jahre betreut, der hat mich zu dem Athleten gemacht, der ich bin. Wirklich von als kleiner Junge aufgenommen und dann über die Jahre durch Pubertät und was es alles gab, wo du viele andere Dinge im Kopf hast, außer sportlich erfolgreich zu sein oder allgemein diese ganzen Themen schwerfallen, wo auch in der Schule dann nicht immer alles einfach läuft und auch Fächer nicht immer Spaß machen.
Ja, ich habe da mal auch über dich mal gelesen, dass du, als du von der Grundschule dann auf die weiterführende Schule wolltest oder durftest, dass du auf ein Wirtschaftsgymnasium oder auf ein Sportgymnasium wolltest. Ein Sportgymnasium war es, oder?
Genau.
Du wolltest auf ein Sportgymnasium und wurdest dort abgelehnt, weil du durch einen Sporttest gefallen bist. Bist du den Lehrern heute noch böse?
Ich bin ihnen super dankbar, weil das Lustige ist, die Anekdote geht eigentlich noch weiter. 6 Jahre später war ich das erste Mal bei deutschen Meisterschaften, dann in der Jugend und bin direkt deutscher Vizemeister geworden. Und besagter Lehrer-Funktionär durfte mir dann die Urkunde übergeben, der mich ein halbes Jahrzehnt vorher abgelehnt hat. Dadurch bin ich dann hier in der Region auf eine Schule gegangen, bei mir in der Nähe, und habe dort meinen Trainer kennengelernt, der mich dann zu dem gemacht hat, der ich bin. So ist das eigentlich, das ist eigentlich das Spannende im Leben. Genauso, ob dann man von Startups hört, die 100 Mal gepitcht haben und abgelehnt wurden, dann beim 101. Mal hat es funktioniert. Oder Buchautoren, wo kein Verleger das Buch drucken wollte. Ich glaube, da darf man sich einfach nicht entmutigen lassen und muss seinen Weg gehen. Nicht den Weg, den jetzt irgendwie das System, in dem man ist, einem vorschreibt, sondern irgendwie der für einen selbst das Richtige ist.
Wenn man an der Spitze mitspielen möchte, dann ist die Luft in der Regel ja relativ dünn. Und da gibt es gar nicht mehr so viele, die im Wettbewerb dann auch mitspielen. Und ich erlebe das selbst in der Startup-Welt immer wieder, dass ich ganz persönlich ständig beobachte, was erfolgreiche Versicherungsstartups in der Welt gerade machen, was die anders machen. Und wie ist das bei dir im Sport? Denkst du zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Zehnkampf-Weltrekordhalter wie der Kevin Mayer kurz vor Weihnachten mal eben 8.500 Punkte raushaut, was löst das in dir aus?
Ja, also ich wäre fast auch dort gestartet und hätte live mitgemacht. Also eine Einladung gab es auf jeden Fall. Das ist eine kleine Familie. Ich glaube, wie gesagt, wenn du dann irgendwann mal in diese Richtung gehst, man kennt sich irgendwann. Die, die da mitspielen, die diesen langen Weg gegangen sind, und du hast es richtig gesagt, das ist wirklich so ein Funnel, wo viele anfangen und die Leistung immer stärker wird, die dabei bleiben, immer besser werden, aber es halt auch immer weniger werden. Man kennt sich, ich bin absolut keiner, und das ist auch schön am Zehnkampf, der sagt, ich muss meine Gegner besiegen, sondern ich hau auf mich selbst. Das ist kein, ich glaube, so Verdrängungswettkampf und so solche Geschichten, die funktionieren nicht, weder in der Wirtschaft noch im Sport. Vor allem halt auch in der Leichtathletik und im Zehnkampf, weil ich kann meine Gegner maximal passiv beeinflussen durch irgendwelche psychischen Spielchen, aber unter uns, das ist doch dann ein bisschen lächerlich, finde ich, sondern ich versuche selbst das Beste zu geben, und ich glaube, das sollte jeder selbst auch machen. Ich kann am besten beeinflussen, was ich selbst mache, kann mein Bestes geben, kann mich, wie gesagt, mich selbst entscheiden, was ich tue, und ja, dann muss ein anderer einen erstmal schlagen.
Besonders spannend finde ich da den Wettbewerb im eigenen Land. Mit Niklas Kaul haben wir da jemanden, der ist auch Weltklasse-Athlet. Der ist 2019 relativ überraschend Weltmeister geworden. Und zwischen euch gibt es ja ein paar Parallelen. Ihr seid fast ein gleicher Jahrgang. Er ist ein Jahr älter. Er ist auch Student in Mainz. Und wenn alles gut läuft, werdet ihr beide 2021 zum ersten Mal beide an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ist das wie im Fußball Frankfurt gegen Mainz, dass das ein richtig bissiges Lokalderby ist? Oder wie muss man sich das bei euch im Zehnkampf vorstellen?
Ja, also wie gesagt, Zehnkampf. Das Schöne im Zehnkampf ist, du trittst 10 Mal gegeneinander an. Das heißt, das nimmt so ein bisschen den Druck und diesen Konkurrenzgedanken im Wettkampf selbst raus. Also selbst ich kann jetzt schon von mir behaupten, dass ich in einem wahrscheinlich halben Dutzend Disziplinen besser bin als der Zehnkampf-Weltmeister, was schon ein schönes Gefühl ist. Vielleicht zu Niklas persönlich, es ist absolut, ich finde es grandios und klasse, dass wir ein Idol vorne haben, einen Sportler aus dem eigenen Land, vor allem auch im Hinblick, was Thema Doping und sowas angeht, wo Deutschland ja doch ja, Pionier und Vorreiter ist und ein bisschen diese weiße Ritterposition hat und das ganze Thema positiv vorantreibt. Und dementsprechend freue ich mich. Das ist eine Community, man hilft sich gegenseitig. Das ist kein Populärsport, das ist nicht wie im Fußball, wo wirklich dann auch, wie gesagt, ich besser bin als du und ich dementsprechend 1 Million Euro mehr kriege, sondern ja, man hilft sich gegenseitig, man unterstützt sich gegenseitig. Ja, ich würde sogar sagen, teilweise mit manchen ist man wirklich gut befreundet und man verbringt einfach eine schöne Zeit zusammen, hat das gleiche Hobby. Ich versuche es immer als Hobby noch zu sehen, und ja, dementsprechend ist es einfach schön.
Ja, sportlich hast du dann ja ein ganz klares Ziel. Die Olympischen Spiele haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen in diesem Jahr, wenn sie dann stattfinden. Und die Leichtathletik-Wettbewerbe werden dann ja wahrscheinlich in der ersten Augustwoche stattfinden. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch ein halbes Jahr. Wie sieht denn da dein konkreter Fahrplan aus für die nächsten Monate?
Ja, also wir hatten, vielleicht bringen wir das Ganze erstmal kürzer. Wie war der Fahrplan für diesen Monat? Eigentlich wären am 30. und 31. deutsche Hallenmehrkampfmeisterschaften dann im Siebenkampf gewesen. Da fallen dann 400 Meter Speerwurf und Diskuswurf weg. Dementsprechend, also das ist die Strecke quasi, die Disziplin, die wir in der Halle haben. Da bin ich in den letzten 2 Jahren deutscher Meister geworden und konnte auch Fünfter bei der Hallen-Europameisterschaft werden vor 2 Jahren und habe, ja, ist eigentlich ein fester Bestandteil in meiner Vorbereitung gewesen, um nochmal zu testen. Es liegt mir sehr, sehr gut. Die wurden jetzt leider abgesagt, Stand jetzt. Dementsprechend, ja, zu dem Thema langfristiger Plan, man hat so grob seine Ideen, man hat so grob seine Fahrtrichtung, aber das ändert sich auch täglich. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen, ob wir doch ins Ausland gehen, um was zu machen, was in Zeiten einer globalen Pandemie nicht unbedingt ja, das Schönste ist. Nichtsdestotrotz haben wir geplant, Ende Mai beziehungsweise dann Anfang Juni die Qualifikations-Zehnkämpfe mitzumachen, die es gibt in Götzis und oder in Rating, und dann zu gucken, wofür hat es gereicht. Es gibt theoretisch noch eine U23-Europameisterschaft, bei der ich tatsächlich noch mitmachen könnte. Die haben wir auch im Hinterkopf, und dann schaut man Olympische Spiele, und ja, selbst wenn das nicht klappt, ich habe zum Glück noch mindestens 2 Olympische Spiele, wo ich da mitmachen kann. Es gibt dieses Jahr noch eine Europameisterschaft in Paris, ein paar Wochen später. Dort könnte man auch Medaillen gewinnen.
Ja, tolle Aussichten. Andi, lass uns gerade mal einen Zeitsprung machen. Heute in einem Jahr. Egal, was da sportlich dann passiert ist in der Zwischenzeit. Du bist da mit deinem Studium fertig, oder?
Genau.
Was planst du danach?
Oh, das ist wirklich eine schwere Frage, weil sich die Dinge so schnell entwickeln. Ich hätte auch nicht gedacht vor einem Jahr, dass ich mich jetzt mit dem Thema Versicherung und Versicherungsstartup beschäftige, geschweige denn dann hier im Geschäftssitz von Clark sitze. Dementsprechend die Dinge nehmen ihren Lauf. Ich gehe fest davon aus, dass das mit dem richtigen Mindset und mit der richtigen mit dem richtigen Umfeld auch und dem Top-Team, was dahinter steht, das ist auch alles keine Einzelleistung. Wie gesagt, weder im Sport noch im Unternehmen. Ich glaube, im Unternehmen sieht man das ja auch immer. Ja, und ist das ganz klar. Dementsprechend hoffe ich, wie gesagt, dass diese Ziele irgendwie geklappt haben und wenn nicht, dass man dann irgendwie noch links und rechts eine Lösung gefunden hat oder eine Alternative.
Ja, du bist in der Versicherungsbranche auf jeden Fall herzlich willkommen. Geh da auf jeden Fall mal rein. Du, lass uns nicht nur vom Sport und von der Arbeit sprechen. Was machst du, wenn du mal ein paar Stunden runterkommen möchtest? Hast du da typische Hobbys, so wie alle deutschen Gartenarbeit, stricken, Briefmarken sammeln oder was machst du?
Ja, also auch das, also ich gehe sehr gerne mit meinem Hund spazieren, das ist wirklich Zeit, die ich nur für mich habe und also nicht für mich und ihn, sondern wo man wirklich abschalten kann.
Was hast du für einen Hund?
Einen kleinen Tibet Terrier. Mhm. Und ja, das ist wirklich, das ist der Familienhund, der ist ein und alles, mit dem bin ich groß geworden, wir sind schon immer mit Hunden groß geworden, mit denen jetzt in den letzten Jahren und das sind tolle Tiere, weil die auch wieder... Das Schöne eigentlich daran ist, dass man sieht, die denken nicht an, was ist meine nächste Deadline und was steht jetzt in meinem Kalender und wen muss ich jetzt noch anrufen, sondern die leben im Moment, die planen nicht voraus, sondern die sind einfach da und freuen sich so, wie es gerade ist und zeigen ehrlichere Emotionen und es ist wirklich schön, so dann seine Zeit zu verbringen. Und sonst, wie gesagt, ich lese sehr gerne, ich schlafe sehr gerne, so blöd das klingt, aber ich glaube, man muss dem Ganzen auch wieder eine Priorität zuordnen. Ja, versuche so meistens, ich unterhalte mich sehr gerne mit Freunden, Kommilitonen über spannende Themen, ob es jetzt Sport ist, ob es jetzt Tech oder Business ist, sondern einfach so ein bisschen das Gehirn mal auf andere Art zu fordern. Ich glaube, alles außer der Alltag, außer der Stress, der Sport oder das Geschäft, was man hat zu machen, das hilft runterzukommen.
Wenn du liest, machst du das dann aus dem Bauch raus, dass du sagst, du nimmst gerade das, was dich zur Entspannung dann bringt, oder wählst du dir bewusst Bücher aus, die du dir dann vornimmst?
Ich muss gestehen, ich bin wirklich leider einer, der Bücher auch von Anfang bis Ende liest und da irgendwie drin steckt. Ich versuche da, also klar, wenn ich jetzt feststelle, dass das nichts ist für mich, dann lasse ich es. Aber normalerweise suche ich mir dann, wie gesagt, ein Buch raus, was ich so habe, was ich so lese. Auch wie gesagt, ganz unterschiedlich, ganz bunt. Ist natürlich nicht förderlich für die Leseliste, weil man damit deutlich langsamer ist, aber ich glaube, wenn man da doch was Spannendes hat, was man gefunden hat, also da setze ich Qualität vor Quantität, muss man das auch ja, intensiv erleben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, müssen nicht nur Bücher sein, es können Artikel sein oder Blogbeiträge und auch Podcasts, die man dann mal hört. Dementsprechend, wenn man vor allem, wie gesagt, lange vorm PC saß und der Kopf und die Augen irgendwann wehtun, sind Podcasts eine tolle Alternative, einfach auch mal runterzukommen.
Hast du denn ein, zwei, drei Bücher, die dich in den letzten Monaten oder Jahren besonders beeindruckt haben, wo du sagst, die kann man auf jeden Fall empfehlen?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr von den Personen abhängig, natürlich, was passt. Also ich glaube, Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, ist ein Buch, was jeder Mensch lesen sollte in seinem Leben, das auch nach jetzt 80 Jahren, mehr als 80 Jahren immer noch absolute Relevanz besitzt. Sonst, ja, wie gesagt, ich höre mir auch gerne von Biografien von erfolgreichen Gründern an, ob es Shoe Dog mit dem Nike-Gründer ist zum Beispiel, oder hier Zero to One von Peter Thiel. Das sind alles Bücher, wo ich sage, da kann man nichts falsch machen. Da muss man priorisieren dann am Ende. Das ist eigentlich das Traurige. Es gibt so viele schöne, spannende Themen, wo man sich noch reinfuchsen kann, wo man was lesen kann und bestimmt was mitnehmen kann und so wenig Zeit eigentlich, die man leider hat, um das Ganze zu machen. Dementsprechend, ja, ich sage ja, die Leseliste ist lang und wird leider immer länger, wenn man dann doch was findet, was man doch auch irgendwie sich anschauen kann.
Das waren spannende Tipps, die habe ich auch alle gelesen. Kann ich definitiv auch empfehlen. Ich packe euch das mal in die Shownotes rein. Du gehörst ja zur sogenannten Generation Z. Und wenn wir auf Statistiken schauen, dann ist das die Generation, die mit digitalen Medien aufgewachsen ist. Welche sozialen Medien nutzt du denn?
Ja, also ich habe zum Glück noch ein altes Nokia-Tastenhandy gehabt als Kind, als 10-, 11-Jähriger. Und ich glaube, als ich so in das Alter kam, wo man damit nutzen konnte, kam so gerade 2007 das erste iPhone, hat das alles noch ein bisschen, ja, gedauert, bis man das Ganze dann ja genutzt hat. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, als Sportler ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch irgendwie präsent ist. Deswegen ist Instagram doch, ja, ich versuche so wenig Zeit wie möglich da zu verbringen, sondern das Ganze bewusst zu konsumieren. Aber ich habe eine Instagram-Seite für den Sport, ganz bewusst für den Sport, auch nur für den Sport. Ich habe seit 2 Jahren LinkedIn für mich entdeckt, was ich eine tolle Plattform finde, wo wir uns drüber kennengelernt haben, wo man viele spannende Menschen kennenlernen kann und einfach das Ganze geschäftlich betrachten kann. Und sonst, wie gesagt, da gibt es viele, viele unterschiedliche Bereiche, die jetzt kommen. Ich habe kein Facebook, hatte noch nie einen Facebook-Account und bin auch stolz, dass ich mir nie einen machen werde, auch wenn die PR-Berater was anderes immer wieder gerne sagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt. Und dann guck mal, was es halt so ergibt. Ich glaube auch das Thema, das ist sehr kurzlebig, du hast es auch schon angesprochen, jetzt gerade absolut im Hype, Clubhouse, weiß nicht, ob man es als soziales Medium bezeichnen kann, irgendwas dazwischen. Dementsprechend, ja, da guckt man mal. Aber das sind so die Hauptdinge, die man bedient. Aber alles sehr bewusst. Ich denke, man sollte da schon sich Gedanken machen, warum gehe ich jetzt da drauf? Genauso wie ich immer versuche, das Handy zu benutzen, um was Bewusstes zu machen und nicht einfach nur Zeit totzuschlagen.
Danke für die Tipps. Andi, lass uns langsam auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben mit Schlafen angefangen und wir hören natürlich auch mit Schlafen auf. Das ist hier schon eine gute Tradition. Was machst du denn in den letzten 15 Minuten? Du hattest ja eingangs erwähnt, dass die Schlafroutine für dich sehr wichtig ist. Das heißt, wie kommst du am besten in den Schlaf rein?
Ja, also ich habe festgestellt, für mich ist extrem wichtig, dass es dunkel ist, dass es ruhig ist, dass ich wirklich Ruhe habe, also dass der ganze Körper merkt, jetzt muss ich runterfahren. Ich halte nichts davon, dass man direkt quasi vom Laptop dann ins Bett geht. Das kann funktionieren, aber lang schlafen und Schlafqualität und gut schlafen sind dann doch nochmal andere Dinge. Ich versuche, wie gesagt, dann noch zu lesen abends nochmal oder mir was anzuhören und ja, dann kommt das Ganze auch weg. In der letzten Dreiviertelstunde, das iPhone hat eine schöne Funktion, Schlafenszeit, wo dann auch nichts mehr ankommt, nicht mehr, man überhaupt nicht mehr in Versuchung kommt, eigentlich irgendwelche Nachrichten noch zu bekommen und dann gar nicht mehr in diesen Alarmmodus versetzt wird, sondern dann runterfahren kann, ja, das ganz ruhig betrachten kann und dann wirklich idealerweise um 15 Minuten in gleichen Schlafenszeit dann auch schlafen zu gehen.
Und dann geht's ab ins Bett und dann schläfst du bis 6 Uhr, 6.30 Uhr und der Tag geht wieder von vorne los. Du hast in einem Interview mal gesagt, jetzt O-Ton, als Kind wollte ich immer zu den Olympischen Spielen. Nun arbeite ich konkret dran, mich auch tatsächlich zu qualifizieren. Genauso handhabe ich es mit meinen unternehmerischen Zielen. Ich setze sie mir, arbeite dran und will sie erreichen. Lieber Andi, ich bin mir sicher, dass wir von dir noch sehr viel hören werden. In diesem Sinne, alles Gute für dich und an die Leute da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen Dank.
Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist wie wollen, nur krasser.